Kennt ihr solche Momente, wo man sich selbst reden hört und denkt, huch, habe ich das gerade wirklich gesagt? So Momente, wo man im Nachhinein realisiert, was das bedeutet, für einen selbst bedeutet und von einem verlangt, was man da gerade selbst gesagt hat. Denn manchmal sind wir mit unserem Reden schneller als mit unserem Verstand. Und mir passiert es manchmal auch tatsächlich im Gottesdienst. Nämlich dann, wenn wir gemeinsam das Vaterunser beten. Dann passiert es, dass ich ganz automatisch diese so vertrauten, bekannten Worte mitbete und gar nicht darüber nachdenke, was eigentlich diese einzelnen Sätze und Bitten bedeuten. Dabei ist es so ein unglaublich aussagekräftiges Gebet. Und da steckt wirklich in jedem Satz eine ganze Menge drin. Und gerade haben wir es als Lied gesungen. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. Wir haben ganz fröhlich jede einzelne Zeile aus vollem Herzen mitgesungen. Aber war uns das in diesem Augenblick auch bewusst, was wir da jede Zeile gesungen haben? Vielleicht kennst du das und das geht dir manchmal auch so, dass du diese ganz vertrauten Texte mitsprichst, ohne weiters darüber nachzudenken. Als ich meine Ausbildung am Johanneum gemacht habe, da hat man sich jeden Morgen zur Morgenandacht getroffen und auch abends gab es die ein oder andere Gebetszeit, die man als Hausgemeinschaft miteinander erlebt hat. Und da bin ich mal mit einem Mitstudent ins Gespräch gekommen über das Vaterunser. Und er hat mir erzählt, dass dieses Gebet ihm unglaublich viel bedeutet. Und dass es deshalb immer wieder Zeiten gibt, wo er es nicht laut in unserer Hausgemeinschaft mitbetet. Weil er diese Zeilen nicht einfach mitplappern möchte, sondern weil ihm das bewusst sein will, was er da betet. Und wenn sein Kopf voll ist oder er gerade abgelenkt ist, dann beschließt er ganz bewusst, es nicht laut mitzubeten. Und dann hat er mir erzählt, und manchmal macht das so, wenn wir in einer größeren Gruppe zusammen sind und das Vaterunser beten, dass er manchmal auch ganz bewusst nicht mitbetet, weil dieses Gebet auch dann nochmal eine ganz neue Tiefe in einem selber findet, wenn man mal ganz genau zuhört, wie es die anderen beten. Und ich habe das für mich ausprobiert und das stimmt. Und möchte euch einladen, dass ihr das auch gerne mal ausprobieren könnt, wie das ist, wenn man nicht einfach mitspricht, sondern mal ganz im Stillen bewusst auf diese einzelnen Sätze und Bitten achtet. Und wenn du magst, darfst du es auch jetzt schon tun, denn es ist unser Predigttext für heute. Und ich lese uns das Vaterunser mal vor, wie Jesus es seinen Jüngern gelehrt hat. Und wenn du magst, schließ mal ganz bewusst die Augen und hör dir diese einzelnen Verse an. Ich lese uns Matthäus 6, Vers 9 bis 13 nach der Basisbibel. Jesus sagt zu seinen Jüngern: So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht. So soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und stell uns nicht auf die Probe, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn du bist der Herrscher. Dir gehört die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Jünger haben Jesus gefragt, wie sollen wir beten? Und Jesus gibt ihnen dieses Gebet, das Vaterunser, und sagt, so sollt ihr beten. Denn in diesem Gebet steckt alles Wichtige drin. Es fängt an mit der Anrede. Vater, weil Gott unser Vater ist. Und dann geht es in den ersten Zeilen erstmal um Gott. Du, Gott, bist heilig und wir wollen dich ehren. Dein Reich soll kommen. Das heißt, seine Herrschaft soll in dieser Welt Wirklichkeit werden. Sein Wille soll geschehen. Und dann erst kommen die Bitten, die mit uns und mit unseren persönlichen Dingen zu tun haben. Es geht um lebenswichtige Sachen. Es geht um die Versorgung von Körper, Seele und Geist. Es geht um die Vergebung der Schuld, dass unsere Beziehung zu Gott im Reinen ist. Und es geht um die Bewahrung vor dem Bösen. Und ganz zum Schluss wird Gott noch einmal gepriesen für das, was er ist. Und Sabine hat es vorher schon gesagt, heute möchte ich den Schwerpunkt auf eine dieser Bitten legen. Dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Wie geht's dir mit dieser Bitte? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. So hat es Martin Luther übersetzt und so ist uns diese Zeile auch so vertraut. Und kannst du das ohne Zögern und ohne Zweifel aus vollem Herzen mitbeten? Oder merkst du, dass es da manchmal auch einen Widerstand gibt? Dass du merkst, nee, so ganz von ganzem Herzen kann ich das nicht sagen. Und vielleicht ist es sogar so, dass du, wenn du dieses Gebet betest, bei dieser Zeile auch tatsächlich schweigst. Und dann finde ich das gut, weil Gott möchte, dass wir ehrlich vor ihm sind. Und gleichzeitig möchte ich dich aber auch bitten, dass du das dir nicht so leicht machst, dann einfach auf diesen Satz zu verzichten und diesen Satz einfach auszulassen. Weil ich glaube, er ist unglaublich wichtig, weil Jesus diesen Satz gesagt hat, so sollt ihr beten. Und Jesus wusste, das ist nicht leicht. Er selbst hat es im eigenen Leib erfahren, wie schwer es sein kann, diesen Satz zu sagen. Und doch glaube ich, dass diese Bitte mit entscheidend ist. Und warum fordert uns diese Bitte eigentlich so heraus? Ich möchte mal mit euch genau an diesem Punkt ein bisschen schauen, was die Gründe dafür sind, warum uns diese Bitte so herausfordern kann. Zum einen steht sie völlig entgegen dem Zeitgeist, in dem wir heute leben. Verhalten wie Ehrfurcht, Unterordnung und Gehorsam hören wir negativ. Stattdessen zählt in unserer Zeit etwas ganz anderes und wird uns auch vermittelt. Tu, was dir gut tut. Achte auf dich selbst. Vertrau dir selbst. Und deshalb lernen wir auch gar nicht mehr, was eigentlich Gehorsam und Ehrfurcht wirklich bedeuten. Aber was unseren Glauben anbelangt, ist es was absolut Entscheidendes. Ein anderer Grund, warum uns diese Bitte so herausfordert, ist vielleicht, weil wir Erfahrungen mit Gott oder auch mit der Kirche gemacht haben, die es uns nicht leicht machen, einfach dem zuzustimmen und zu sagen, ja Gott, dein Wille soll geschehen. Und vielleicht ist es auch eine Unsicherheit, denn woher weiß ich denn, was Gottes Wille ist? Und wie das jetzt mit meinem Willen und meinem Wunsch zusammenhängt. Und bin ich wirklich bereit dazu, dass es auch ganz anders kommen darf, wie ich es mir vorstelle und mir wünsche? Und vielleicht ist da deshalb auch eine Angst bei dieser Bitte. Denn was ist, wenn Gott mir etwas aufbürdet, was ich gar nicht aushalten oder auch gar nicht ertragen will? Und vielleicht kennst du auch diese Befürchtung und den Gedanken, was ist denn, wenn Gottes Wille doch so ganz anders ist, wie ich das gerne hätte? Und kennen wir das nicht, dass es doch manchmal genau das Gegenteil ist, was Gott jetzt für uns bereithält, als wir tatsächlich wollen? Und all diese Gründe, so unterschiedlich wie sie sind, zeigen doch eine Gemeinsamkeit. Der Knackpunkt liegt im Vertrauen. Vertraue ich Gott? Vertraue ich ihm in all meinen Lebensbereichen? Vertraue ich, dass er der Herr über Himmel und Erde ist? Dass er zu jeder Zeit die Kontrolle hat? Vertraue ich, dass er es gut mit mir meint? Und dass sein Wille auch einen Sinn macht? Und dass dieser Wille mit Liebe und mit Gerechtigkeit in Verbindung steht? Vertraue ich ihm zu 100%? Und vielleicht sitzt du jetzt heute Morgen hier und hörst es und denkst, ja, das ist für mich kein Problem. Ich kann mit all diesen Fragen zu 100% sagen, ja, ich vertraue Gott in allem. Und dann fällt es dir mit Sicherheit auch sehr leicht zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier. Aber vielleicht kennst du es auch anders, dass da plötzlich so eine zweifelnde Stimme in dir laut wird. Dann, wenn plötzlich Leid oder Krankheiten oder zerplatzte Träume in deinem Leben sind. Und dann werden plötzlich solche Fragen laut: Meint es Gott wirklich gut? Manchmal sieht es dann nicht danach aus. Und dann kann man sich ganz leicht fragen: Habe ich Gott vielleicht ganz falsch verstanden? Habe ich Gottes Willen missverstanden? Ich habe das mal vor ein paar Jahren erlebt, als ich noch als Jugendreferentin in Bebra gearbeitet habe. Da war ich auch Mitarbeiterin im Konfirmandenunterricht. Und es war ein ganz großer Jahrgang. Wir hatten über 40 Konfirmanden. Und plötzlich war klar für uns, für Mitarbeiter hatte ich gefunden, dass wir für diesen Konfirmandenjahrgang gerne hinterher, wenn die Konfirmation rum ist, was anbieten möchten. Wir hatten die Überlegung, einen Teenkreis zu starten. Und jetzt habe ich es gerade gesagt, wir hatten 4 Mitarbeiter auch dafür gewonnen. Stellt euch das mal vor. Oftmals ist es genau andersrum, da gibt es eine Gruppe und kaum Mitarbeiter, die mitarbeiten. Und diesmal war es anders. 4 absolut motivierte Menschen. Und so haben wir zu 5 überlegt, wie können wir diesen Teenkreis starten. Haben uns ein Angebot überlegt, wie wir starten möchten, was Besonderes wir mit den Konfirmanden in dem Fall noch erleben möchten. Hatten auch uns überlegt, wie wir mit einem Jugendgottesdienst starten, und keiner kam. Wir waren top vorbereitet, aber dieser Teenkreis kam irgendwie nicht ins Rollen. Und jetzt waren wir ja alle 5 auch in diesem Konfirmandenunterricht mit dabei. Wir hatten ja auch den Kontakt zu den Teens. Also daran lag es nicht. Und trotzdem hat es nicht funktioniert. Und wir haben so viel gebetet, uns immer wieder auch dafür getroffen. Und immer wieder ist die Frage in uns laut geworden: Haben wir jetzt irgendwie den Willen Gottes missverstanden? Sollen wir noch hoffen oder aufgeben? Was ist denn Gottes Wille in dieser Situation? Wir waren uns doch so, so sicher. Und dann, nach einigen Monaten, war für uns klar: Nee, irgendwie wird es nicht mehr ins Rollen kommen. Und plötzlich ist da aber was ganz anderes passiert. Von einer Konfirmandin war es die Schwester, gerade 12, die gesagt hat: Mensch, ihr habt so einen schönen Raum und ich hätte so Lust, in so einer Gruppe irgendwie dabei zu sein. Und plötzlich haben wir nicht die Konfirmanden und die Jahrgänge danach erreicht, sondern Teens im Alter von 12 bis 14, die noch vor dem Konfirmandenunterricht standen. Und plötzlich ist die Gruppe gewachsen. Aber das, was wir gesehen haben, was für uns so völlig klar war, dass es mit diesem Konfirmandenjahrgang losgehen soll und mit diesem Alter, das war gar nicht Gottes Wille. Er hatte was ganz anderes für uns im Blick. Und es ist nicht immer leicht, wenn wir das Gefühl haben: Mensch, wir sehen doch genau das, was da gerade ist. Und genau so muss es doch sein. Und auch wenn wir unsere Wünsche Gott anvertrauen und wenn wir unseren Willen auch seinem unterstellen, dann heißt es eben nicht, dass immer alles so leicht und so klar ist und dass in unserem Leben immer nur die Sonne scheint und alles in Ordnung ist. Nein, wir leben in einer Welt, die kaputt ist, wo vieles nicht in Ordnung ist und wo sich deshalb Gottes Wille manchmal auch durch Schweres, durch Leid und durch Elend einen Weg bahnen muss. Und wir dann mit. Und was ich so spannend daran finde, das ist etwas, was uns vom Anfang an der Bibel mit begleitet, diese zweifelnden Stimmen. Und ich habe uns ein Beispiel mitgebracht aus dem 2. Buch Mose, aus Kapitel 13. Und ich finde, das ist ein sehr passendes Beispiel. Es ist die Situation, wo Gott sein auserwähltes Volk Israel aus Ägypten aus der Sklaverei her befreit. Und ich lese uns mal 2 Verse aus dem 13. Kapitel. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht durch das Land der Philister. Das wäre der kürzeste Weg gewesen. Aber Gott dachte, wenn das Volk dort in einen Kampf verwickelt wird, könnte es den Auszug bereuen. Dann will es nach Ägypten zurückkehren. Deshalb ließ Gott das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Gott wusste, dass sein auserwähltes Volk bei den ersten Anzeichen von Gegenwind nicht mehr ihm vertraut, sondern lieber zurück in die Sklaverei nach Ägypten geht. Aber sein Wille war es, dieses Volk in die Freiheit zu führen. Und deshalb schickt er sie diesen Umweg durch die Wüste. Wenn man das jetzt mal so überlegt, dann war das mit Sicherheit auch nicht die angenehmste Option. Und dann landen sie in einer Sackgasse. Vor dem Volk ist jetzt das Schilfmeer. Und hinter ihnen verfolgen sie die Ägypter. Was glaubt ihr, was waren die Gedanken von diesem Volk Israel in diesem Moment? Ich könnte mir vorstellen, dass da schon solche Gedanken mit dabei waren. Und das soll jetzt Gottes Wille sein? Ist Gott überhaupt noch da? Oder haben wir das alles falsch verstanden? Und dann kommt die Antwort von Mose. Und er sagt zu dem Volk Israel: Fürchtet euch nicht. Stellt euch auf und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn so, wie ihr die Ägypter jetzt seht, werdet ihr sie nie wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und Gott hat für sein Volk gekämpft. Er hat das Wasser gestaut und das Volk Israel konnte trockenen Fußes durchmarschieren. Und als die Ägypter folgten, sind die Wassermassen zurückgerollt und sie sind ertrunken. Was für eine unglaubliche Geschichte. Und vielleicht denkst du jetzt, ja genau, eine unglaubliche Geschichte. Und genial, wie Gott in dem Moment eingreift. Aber wird er das auch für mich und für mein Leben tun? Warum sollte Gott sich so spektakulär um meine Sache kümmern? Und genau diese Herausforderung, das zu glauben und dieses Vertrauen zu haben, existiert seit Menschheitbeginn, seit dem Sündenfall. Denn ab da taucht immer wieder diese zweifelnde Stimme auf. Bin ich Gott wirklich wichtig? Meint es Gott wirklich gut mit mir? Und will er mir auch sicher nichts vorenthalten? Es zieht sich fast wie ein roter Faden auch durch die Bibel. Auch die ganz großen Helden, die wir kennen und die in unserem Glauben immer wieder auch gute Impulse setzen, waren trotzdem auch voller Zweifel. Und diese Stimme verneint Gott nicht, aber sie lässt uns daran zweifeln, dass er durch und durch gut für uns ist. Und dass sein Wille für diese Welt und auch für mich gut ist. Und deshalb bewirkt diese Stimme in uns immer wieder Misstrauen und lässt uns von Gott distanzieren. Und dann fällt es uns nämlich genau in den Momenten plötzlich schwer zu beten. Dein Wille soll geschehen. Wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Weil wir seinem Willen, weil wir ihm nicht mehr vertrauen. Ich habe euch am Anfang gesagt, auch Jesus hat es erlebt, wie schwer es sein kann, genau diesen Satz mitzubeten und auszusprechen. Die Passionszeit liegt noch nicht lange hinter uns. Und ich glaube, die Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane ist uns gerade noch sehr präsent. Jesus fällt mitten in der Nacht auf die Knie und fängt verzweifelt und angstvoll an zu beten. Da ist Jesus ganz und gar Mensch, der Angst hat, der nicht allein sein will und der dann zu Gott sagt, ich will das nicht. Dieser Weg ist zu schwer, bitte erspar es mir, wenn es irgendwie möglich ist. Jesus wusste, was ihm bevorsteht, dass er gefangen genommen, geschlagen, gedemütigt und hingerichtet wird. Und allein diese Vorstellung ist so unfassbar und grausam und furchtbar. Und deshalb betet er so nachvollziehbar, Vater, erspar es mir, wenn es möglich ist. Und dann kommt sein ganz großes Aber. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Und dieses Aber von Jesus ist anders, weil er den kennt, in dessen Willen er einwilligt, weil er Gott vertraut zu 100%. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, dann müssen wir doch jetzt einfach auch nur so vertrauen, wie Jesus es tut. Und dieses Einfach ist so unglaublich schwer. Denn wir können Vertrauen nicht machen. Und ich kann auch euch jetzt sagen, vertraut einfach ein bisschen mehr. Deswegen wird es nicht klappen, weil Vertrauen wachsen muss. Vertrauen ist nicht einfach auf Knopfdruck da. Und deshalb ist die Frage, wie können wir Räume schaffen, dass unser Vertrauen zu Gott wachsen kann? Und wir können von dieser Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane 3 Dinge für uns lernen, wie dieses Vertrauen zu Gott wachsen kann und wie wir diese Räume öffnen können. Das erste ist, komm zum Vater. Und das zweite ist, komm mehrmals. Und das dritte ist, bete nicht alleine. Du brauchst Unterstützer. Was ich damit meine, möchte ich euch ganz kurz erklären. Komm zum Vater. Jesus beginnt im Garten Gethsemane sein Gebet mit Vater. Und auch das Vaterunser leitet er so ein. Er spricht nicht zu irgendeinem fernen Gott, sondern er spricht seinen Vater an. Und in der Bibel lernen wir ihn kennen als einen Vater, der schützt, der versorgt, der ein weiser Ratgeber ist, ja, der uns auch ermahnt und erzieht aus guten Absichten. Und er ist ein Vater, der sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ich freue mich an dir. Und wenn wir beten, dann sprechen wir Gott, den Vater, an, dessen tiefster Herzenswunsch es ist, dass wir mit ihm als seinen Kindern in Verbindung sind. Und Jesus hat uns gegenüber einen eindeutigen Vorteil, weil er den Vater kannte, wie keiner von uns ihn kennt. Aber Jesus ist auch dazu auf diese Erde gekommen, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und was sehen wir, wenn wir Jesus anschauen? Wir sehen Jesus, der zu den Menschen geht, der mit seinen Freunden feiert und sich freut. Einen, der vergibt, der heilt, der Neuanfänge möglich macht und fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und so ist auch der Vater. Wir dürfen wie Jesus ehrlich vor Gott, dem Vater, sein. Wir dürfen ihm sagen, was uns schwerfällt und auch, was uns eigentlich widerstrebt. Und vielleicht lernen wir und können dann darin diesen Raum eröffnen, dass wir immer mehr sagen können, Vater, vieles verstehe ich nicht, aber ich vertraue dir. Und deshalb komm mehrmals. Jesus betet im Garten Gethsemane nicht nur einmal, sondern er betet 3-mal. Und das zeigt, dass es Zeit braucht, den Gottes Willen wirklich einzuwilligen. Und dieses Gebet von Jesus verändert sich. Beim ersten Mal, als er sich zurückzieht, um zu beten, sagt er, mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Und als er sich zum zweiten Mal zum Gebet zurückzieht, betet er, mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Und auch als er sich zum dritten Mal zurückzieht, verwendet er diese Worte noch einmal. Und ich finde das eine unglaublich tröstliche Aufforderung an uns. Wir dürfen immer und immer wieder mit unserem Anliegen zu Gott kommen. Wir dürfen unser Herz öffnen. Und genau das lässt unser Vertrauen zu ihm wachsen, wenn wir ihm diese Bitte immer und immer wieder auch bringen. Und das führt mich zu meinem dritten und letzten. Bete nicht alleine. Du brauchst Unterstützer. Jesus hat Petrus, Jakobus und Johannes mitgenommen, weil er die Unterstützung seiner Freunde brauchte. Ja, in dem Moment im Garten Gethsemane haben die 3 auf ganzer Linie versagt und sind eingeschlafen. Und dennoch zeigt uns Jesus hier etwas ganz Entscheidendes. Bleib nicht alleine mit deinem Anliegen und mit deiner Herausforderung. Vertrau dich Menschen an, mit denen du gemeinsam nach Gottes Willen fragen und dich ihm stellen kannst. Menschen, von denen du weißt, dass sie auch mit Gott unterwegs sind, die Gottes Wort kennen und die dich lieben und ehrlich dir gegenüber sind, denen du vertrauen kannst. Und vielleicht ist es etwas, was du für dich tun kannst, dass du dir 1 oder 2 oder 3 Unterstützer suchst, die dich im Gebet und in deinen Anliegen unterstützen. Erzähl ihnen, was dich beschäftigt, was dir Not macht, wo du dich nach Antworten auch von Gott sehnst und bitte sie, mit dir dran zu bleiben. Ich habe 2 solche Gebetsunterstützer und ich merke, dass das so ein großer Segen ist. Und immer wieder ist es, dass wir uns einfach nur kurze Nachrichten auch mal zuschicken und sagen, das ist es, was mich gerade herausfordert. bitte bete mit. Und manchmal sind es auch Anliegen, die immer und immer wieder vorkommen, weil sie uns so herausfordern. Komm zum Vater, komm mehrmals und bring deine Unterstützer mit. Und ich bin mir sicher, dass so Stück für Stück das Vertrauen zu Gott und zu seinem Willen tiefer wird und wachsen kann. Und eines ist mir wichtig zu sagen, Gott hat uns einen ganz eigenen Willen geschenkt. Und er möchte nicht, dass wenn wir jetzt im Vater unser beten, dein Wille geschehe, dass wir dann unseren Willen einfach ausschalten. Danach geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass wir uns immer mehr danach sehnen, dass Gottes Wille in dieser Welt Wirklichkeit wird. Und das beginnt bei dir und bei mir. Und auch so, wie wir uns hier in der Stadtmission als Gemeinde zusammentreffen und uns finden. Dass wir zulassen, dass sein Wille auch in unserem Leben in allen Bereichen Wirklichkeit wird. Ich weiß nicht, was dein Anliegen gerade ist, wo du dich nach Gottes Willen sehnst oder nach der Erkenntnis, was er für dich bereithält. Ich möchte dich einladen, dass wir gleich im Anschluss an diese Predigt einen Moment der Stille haben, wo du es Gott ganz ehrlich sagen darfst, dein Herz öffnen darfst, was es bei dir gerade ist, was dich umtreibt und was dir wichtig ist. Und ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du erleben und spüren darfst, dass Gott dich liebt und dass er es gut mit dir meint und dass er so viel mehr den Überblick hat, dass er den Weg durch das Wasser schon längst sieht, wo du gerade das Gefühl hast, du bist noch in der Sackgasse, mitten in der Wüste. Jesus hat im Garten Gethsemane gesagt, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann trinke ich diesen Becher. Dein Wille geschehe. Jesus, der Sohn Gottes, hat Ja gesagt zu diesem schrecklichen Weg. Und wir dürfen darin sehen, wie groß seine Liebe zu uns ist, dass er den Weg für uns frei gemacht hat, dass wir so zu Gott kommen können, wie wir sind. Und wir sehen genau in dieser Tat, dass Gottes Wille für uns gut ist und voller Liebe ist. Und deshalb können wir mal zaghaft und dann auch voller Überzeugung in dieses Gebet mit einstimmen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.